Mit dem Abi in der Tasche hieß das Ziel, ab nach Göttingen zum Studieren. Die Vision meiner Eltern, studierter Betriebswirt. Was Ordentliches sollte ich werden, die väterliche Firma übernehmen, Diplomkaufmann. Mit stolz geschwellter Brust winkten sie ihrem Prachtstück, nämlich mir, an der Haustür hinterher. Doch was sich so easy anhört, war leichter gesagt als getan. Zur Uni hin, sich immatrikulieren lassen. Kein Mensch hatte mir gesagt, wie schwer das ist. Dass man sich fühlt wie Falschgeld, keiner einen Plan hat und man von Pontius zu Pilatus läuft. In Oldenburg war ich Dieter Dampf in allen Gassen gewesen. Dieter, der Hero, der in 20 Bands spielte und mit fast jeder Tante ein Verhältnis hatte. Alle kannten mich und ich kannte jede. Und 280 Kilometer entfernt in Göttingen war ich auf einmal nichts. Die Düse ging vor Angst, dass er es nichts packen könnte. Kein Risiko eingehen. Die Kosten schön übersichtlich halten. Für 90 Mark im Monat mietete ich mir einen Karnickelstall, der sich Wohnung nannte, mit Gemeinschaftsklo auf dem Flur. Mach uns keine Schande, hörst du, hatten mir meine Eltern mit auf dem Weg gegeben, dazu monatlich 500 Märker. Ich besaß nur einen Teller, ein Glas, ein Besteck, was das Abwaschen ausgesprochen unkompliziert machte, einfach unterm Wasserhahn vom Gemeinschaftsklo fertig. Plötzlich stand Hendrike bei mir vor der Tür. Großes Latinum, weißer Flügel, Häkelnadeln. Alles hatte sie hingeschmissen. Sie stellte mein Leben vor ihr Leben. Nur um mit mir zusammen zu sein, wollte sie jetzt eine Lehre als Krankenschwester beginnen. Für sie waren wir eine Einheit. Uns durfte nichts trennen. Damit hätte ich nie gerechnet, ihr Familie auch nicht. Der Schock saß tief. Und während ihr Vater daheim in Oldenburg vor Wut und Verzweiflung darüber, dass die Tochter ihre Karriere ruinierte, in den Perserteppich biss, siegte mein Sinn fürs Praktische. Sie gab mir die Sicherheit, meine 90-Mark-Klitsche zu kündigen. Gemeinsam mieteten wir eine größere Wohnung. Wo wir nun richtig als Mann und Frau zusammenlebten, funktionierte das Handling mit der Sonne und den Satelliten nicht mehr so recht. Plötzlich war ich tierisch, eifersüchtig, argwöhnte, sie könnte genauso sein wie ich und mich betrügen. Leute erzählten mir frohlockend, Hendrike würde unterm Kittel nie was anziehen. Alle seien ganz wild auf meine Freundin und mindestens das halbe Krankenhaus in Göttingen hätte einen Ständer. Da hatten sie ja genau den richtigen Adressaten. Ich fing an, Streit vom Zaun zu brechen. »Wo kommst du her? Wo warst du so lange?« Ich machte mich wirklich zum Elch. Das war der Anfang vom Ende. Von da an ging unsere Liebe echt den Bach runter. An den Wochenenden trat ich wie gehabt mit meinen 25 verschiedenen Bands auf. Mayfair, Urvogel, Da Capo, Aorta. Bis in die Morgenstunden spielten wir die Top 100. Mississippi von Pussycat, Tony Christie mit »Is This the Way to Amarillo«, dazu Smokey und »Hot Chocolate«. Schwer angesagt war ich auch als Marianne Rosenberg. Ich sah zwar, ehrlich, nicht aus wie sie, aber wegen meiner hohen Stimme hieß es immer, das kann nur einer singen, da musst du jetzt ran, Dieter. Als kleine Motivationsstütze bekam ich 5 Apfelkorn auf die Orgel geknallt, dann kam die Forderung, los jetzt, wir wollen Ich bin wie du hören. Pro Auftritt gab's damals 200 Mark, an manchen Wochenenden schaffte ich 3 Auftritte. Ich kaufte mir einen Golf, in Senfeifarbe, die damalige Trendfarbe überhaupt. Dazu leistete ich mir die teuerste und geilste Orgel, eine A100 von Hammond. Montag um 8 saß ich wieder in der Statistikvorlesung, schwerste Mathematik, die kein Mensch kapierte. Semesterdurchfallquote 70%. Aber mich trieb die Angst, dass meine alten Herrschaften über Nacht beim lieben Gott zum Harfespielen antreten müssten, weil sie immer ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit wie die Bekloppten schufteten. Mein Vater hatte bereits seinen Herzinfarkt hinter sich, meine Mutter lag permanent im Clinch mit ihrem Kreislauf. Kein Tag, an dem er nicht schwindelig wurde, sie sah total spittelig aus, wog nur noch 48 Kilo. Ich sah mich vor dem Nichts stehen. Keine monatliche Sicherheit mehr aus Oldenburg. Deshalb ackerte ich meinerseits wie ein Blöder, lernte jede freie Minute. Das verschlechterte natürlich noch zusätzlich die angespannte Situation zwischen mir und Hendrike. Aber ich sah nicht, dass meine Beziehung auf dem Spiel stand. Nach nur 3 Semestern beendete ich schon mein Vorstudium und begann mit dem Hauptstudium und Diplomarbeit. Die Equity-Methode und ihre Anwendung auf die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Daneben verfolgte ich meinen wahren Lebenstraum, Musiker werden. Wie ein Besessener komponierte ich Titel und produzierte Demobänder. Das ging so. Ich nahm ein Telefonbuch und schlug es im Takt auf den Küchentisch. Dabei ließ ich ein vierspuriges Aufnahmegerät laufen. So hatte ich die Bass, die Grundspur. Darauf schichtete ich noch meinen Gesang, ein bisschen Orgel und Gitarrenspiel. Das Ganze ging dann als Kassette und im Kuvert in die Hamburger Hallerstraße 40. Da gibt es so einen Musikverlag, hatte mir ein Kommilitone gesteckt, der in dem Laden mal Praktikant gewesen war. Dort kann man Titel hinschicken. Der hatte da voll den Durchblick. Nach 4 Tagen kamen die Umschläge mit tödlicher Sicherheit und dem Vermerk zurück: Vielen Dank für Ihre Zusendung. Leider ist in unserem momentanen Produktionsrahmen eine Veröffentlichung dieses Titels nicht möglich. Mir war natürlich klar, was die meinten. Diesen Müll hier können wir nicht gebrauchen. Und so blieb ich auch weiterhin der Einzige, der wusste, dass meine Songs mindestens so gut waren wie die damaligen Superhits Mami Blue und Es fährt ein Zug nach nirgendwo von Christian Anders. Die führten zu dem Zeitpunkt gerade die Charts an. Ich lebte in meinem privaten Universum, war nur auf meine eigenen Ziele fixiert. Plötzlich der Donnerschlag. Hendrike erwartete ein Baby. Ich, Idiot, hatte nicht aufgepasst und meine eigene goldene Königsregel verletzt. Immer hübsch vorsichtig sein, im richtigen Moment die Luft anhalten und eine Rechenaufgabe anfangen. Ich wollte das Kind, Hendrike nicht. Hilf mir, Dieter, verlangte sie. Ich sagte, nein. Eines Morgens lag ein Zettel bei uns auf dem Küchentisch, an dem ich sonst mit meinem Aufnahmegerät saß und an meiner Karriere bastelte. Jetzt stand da, bin nach Holland gefahren. Ich hatte eine unendliche Wut in mir. Ich war tief verletzt, dachte nur, Mensch, sie kann dich nicht lieben. Sie will ja noch nicht mal dein Kind. Statt an sie zu denken, mich um sie zu sorgen, mich zu kümmern, dachte ich nur, Mensch, du Armer, du wirst zurückgestoßen. Und so reagierte ich auch. Ich hatte nichts begriffen, war weiterhin nur mit mir selbst beschäftigt. Ich drehte total durch und war richtig eklig zu ihr, dass sie irgendwann die Reißleine ziehen musste. Tschüss, Dieter, such dir eine neue Wohnung, hieß ihre Konsequenz. Heute weiß ich, Hendrike hatte die richtige Entscheidung getroffen. Ich war selbst noch ein Kind, ein weiteres Baby hätten wir nicht gewuppt bekommen. Das hatte sie im Gegensatz zu mir ganz klar erkannt. Ich möchte ihr an dieser Stelle 30 Jahre später gerne sagen, sorry Hendrike, dass ich so blind war. Es war der vollkommene Absturz für mich. Ich fiel ins Bodenlose. Am liebsten wäre ich vom Göttinger Kirchturm gesprungen. Immer wieder rief ich sie an, bettelte, lass mich zurückkommen. Ich verlor meine Traumfrau. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Ich brauchte Jahre, bis ich über Hendrike hinweg war. Und selbst danach war da nur eine dünne Kruste Schorf. Ohne Hendrike klopften meine Lebens- und Existenzängste wieder an die Tür. Hallo Dieter, da sind wir wieder. Ich schleppte mich jeden Tag zur Uni, bolzte mir in der Mensa was zu essen rein. Ich verkniff mir den Kartoffelsalat mit Fisch in Bierteig, den ich für mein Leben gern aß. Stattdessen nahm ich Kohl mit Salzkartoffeln und grünen Bohnen, weil der 50-Pfennige billiger war. Schon mittags um 12:30 feilschte ich in Gedanken mit mir, was ich eine halbe Stunde später essen sollte, und landete doch nur wieder bei Kohl. Ich versuchte, finanzielle Sicherheit anzusammeln, um jeden Preis. Wenn ich am Wochenende von meinen Eltern aus Göttingen zurückkehrte, sah es nicht so aus, als ob ich nach Göttingen fahren, sondern als ob ich in die Seilzone einreisen würde. Ich hatte die Speisekammer meiner Mutter komplett geplündert. Tonnen von Vorräten und Fressalien im Gepäck. Nichts kam um. Alles stapelte sich in meiner Küche und wurde konsequent restverwertet. Bis ich irgendwann in ein Räucherhähnchen biss, das schon viel zu alt war, von dem ich mich aber aus Sparsamkeit nicht trennen konnte. Ich lag 2 Tage im Bett und würgte den alten Gockel wieder raus. Ich ermahnte mich, du darfst nicht mehr so geizig sein, Dieter. Trotzdem, bis zum Ende meines Studiums hatte ich fast 70.000 Mark vom Munde abgespart.